Samstagsuni im Wintersemester 2016/2017. Nationalsozialismus in Freiburg. Dritter Vortrag. Professor Dr. Heiko Haumann. Zigeuner sind wie Juden zu behandeln. Ausmerze und Vernichtung artfremder Rassen in Freiburg und Umgebung.
Am 23. März 1943 stand die Gestapo, die geheime Staatspolizei, vor der Tür der Familie Reinhardt in der Freiburger Brombergstraße 15 in der Viere. Die Familie war seit langem hier ansässig und hatte zwei Kinder. Der Vater, Jakob Reinhardt, arbeitete seit 1937 als Möbelpacker und Fernfahrer bei der Spedition Flamm. Für das Freiburger Finanzamt hatte er allerdings einen anderen Beruf. Zigeuner, wie es lakonisch hieß. Und deshalb war auch die Gestapo gekommen, um die Familie zu verhaften. Aufgrund eines Befehls des Reichsführers SS und Chefs der deutschen Polizei, Heinrich Himmler, vom 16. Dezember 1942, sollten die Zigeuner in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert werden. Da sie als volks- und reichsfeindlich galten, waren ihre Vermögenswerte dem Reich verfallen, wie es hieß. So bereicherte sich das Deutsche Reich, wie bei den Juden, auch am Schmuck von Veronika Reinhardt sowie an anderen Vermögenswerten. Am 27. März 1943 kam die Familie Reinhardt mit einem Massentransport in Auschwitz an. Den Mitgliedern der Familie wurde eine Registriernummer, die mit einem großen Z begann, auf den linken Unterarm eintätowiert, bevor man sie in das sogenannte Zigeunerlager einlieferte. An allen nahm man medizinische Experimente vor. Jakob erkrankte daran schwer und wurde am 3. August 1943 vergast. Auch Veronika und ihre Kinder erkrankten, überstanden aber die Haft. Alle wurden in weitere Konzentrationslager verschleppt. In Ravensbrück wurde Veronika Reinhardt zwangsweise sterilisiert. Nach ihrer Befreiung kehrte sie mit ihren beiden 9- und 10-jährigen Kindern sowie einer 16-jährigen Waise, die sie aus einem Lager mitgenommen hatte, nach Freiburg zurück. Alle litten noch lange an ihren traumatischen Erfahrungen. Warum wurden die sogenannten Zigeuner, die Sinti und Roma, verfolgt, verhaftet, sterilisiert und ermordet? Eine Antwort auf diese Frage erhielten zahlreiche Sinti und Roma in den Verfahren zur Wiedergutmachung während der 1950er Jahre. Ihre Entschädigungsanträge entbehrten angeblich der Grundlage. Die Zigeuner seien nicht aus rassischen Gründen verfolgt worden, sondern als asoziale, sozial schädliche Elemente, von denen sich die Gesellschaft habe schützen müssen. Während des Zweiten Weltkrieges sei eine, wie man sagte, militärische und sicherheitspolizeiliche Regelung hinzugekommen, weil man der Gefahr der Spionage durch Zigeuner habe vorbeugen wollen. Mehrheitlich seien die Zigeuner kriminell gewesen, vor allem mit Diebstählen und Betrügereien. Ihre Festnahme sei überwiegend im Zuge der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung geschehen. Wenngleich später diese Entscheidungen in der Regel korrigiert wurden, hielt sich doch lange die Auffassung, dass die Verfolgung der Sinti und Roma im Dritten Reich zu verurteilen, aber nicht mit der erbarmungslosen Ausrottungspolitik aus rassischen Gründen gegenüber den Juden zu vergleichen sei. Und selbst heute wird zwar der Völkermord an den Sinti und Roma ebenso wie an den Juden anerkannt und seiner in unserer Erinnerungskultur gedacht, aber nach wie vor ist die Meinung verbreitet, die Nationalsozialisten hätten die Zigeuner für weniger gefährlich gehalten und sie nicht derart systematisch erfasst und ermordet wie die Juden. Es habe eine bekannte Formulierung in der Forschung, eine Staffelung des rassistischen Weltbildes gegeben. Dieser Einschätzung möchte ich im Folgenden nachgehen. Es geht mir selbstverständlich nicht darum, die jeweiligen Morde gegeneinander aufzurechnen und eine quasi Prioritätenliste der Verfolgung zu erstellen. Ich werde die Politik gegenüber beiden Gruppen vergleichen, miteinander in Beziehung setzen und Einzelschicksale aufzeigen. Da die Geschichte der Juden auch in Freiburg und Umgebung schon häufiger behandelt worden ist, werde ich die Geschichte der Sinti und Roma in den Mittelpunkt stellen. Zu den Begriffen. Sinti und Roma sind Eigenbegriffe, auf deren Verwendung auch die Organisationen dieser Bevölkerungsgruppen Wert legen. Der traditionelle Ausdruck Zigeuner ist hingegen eine Fremdzuweisung, die schon seit dem ersten Auftreten im deutschsprachigen Raum zu finden ist. Manche Zigeuner haben diesen Begriff jedoch übernommen und tragen ihn mit Stolz, lehnen ihn nur ab, wenn er diskriminierend gebraucht wird. Das ist allerdings vielfach der Fall bis heute. Deshalb müssen wir vorsichtig mit der Begrifflichkeit umgehen. Roma gilt als Oberbegriff für alle, die sich unabhängig von nationalen Eigenbenennungen als Teil dieser Volksgruppe verstehen, daneben aber auch als Bezeichnung der seit Ende des 19. Jahrhunderts aus Osteuropa nach Deutschland zugewanderten Gruppen, inzwischen auch für Flüchtlinge und Asylbewerber, die zugewandert sind. Sinti hingegen sind die Angehörigen und Nachfahren der seit Jahrhunderten im deutschsprachigen Raum und in Westeuropa lebenden Roma, wenn man das als Oberbegriff versteht. Schauen wir uns zunächst einmal an, welche Bilder von Sinti und Roma sowie von Juden in der Bevölkerung schon vor dem Dritten Reich vorherrschten. Die ersten Belege für nach Deutschland eingewanderte sogenannte Zigeuner tauchen gegen Ende des 14. Jahrhunderts auf. Nach zunächst überwiegend wohlwollender Aufnahme galten sie der Obrigkeit bald als Spione der Türken, also des Osmanischen Reiches. Das zieht sich eben bis in den Zweiten Weltkrieg, dieses Bild der Spione. Durch Beschluss des Freiburger Reichstages wurden sie im September 1498 ausgewiesen, bei Zuwiderhandlung durften sie getötet werden. Das konnte zwar nicht durchgesetzt werden, doch seitdem besteht eine Abwehrhaltung gegenüber den Zigeunern. Bis ins 19. Jahrhundert verfestigte sich dann in Deutschland ein festes Zigeunerbild. Die sinnlich verführerische, dämonische Zigeunerin mit vielen Kindern, der ekstatische, aber müßiggängerische Teufelsgeiger, das Zigeunerlager mit den zahlreichen Wohnwagen als Sinnbild der fahrenden und des ewig wandernden Zigeuners, parallel zum ewigen Juden. All das findet sich immer wieder, verbunden mit der Vorstellung, die herumwandernden Zigeuner könnten leicht kriminell werden. Als Wahrsagerin und Handleserin nutze die Zigeunerin die Naivität der nach ihren Zukunftsaussichten fragenden Menschen aus. Hier eine Darstellung aus einem Buchstabier- und Lesebuch aus dem Jahre 1799, Buchstabe Z. Eine Zigeunerin, barfuß und in Lumpen gekleidet mit einem Kind, hier einem zweiten, begegnet einem vermutlich bürgerlichen jungen Paar. Sie ließ der weiblichen Person aus der Hand, um ihr die Zukunft wahrzusagen. Dabei bestiehlt eines der Kinder den abgelenkten Mann. Hier ist das Zigeunerbild bereits verdichtet. Nomadentum, Zivilisationsferne, Randständigkeit, Armut, magische Praktiken in Verbindung mit Kriminalität, Gegensatz zur bürgerlichen Ordnung, Missbrauch der Kinder für den Diebstahl, auch das ein Bild, das sich ja hält. Und hier in einem Schulbuch, also auch die Gegenwelt, die hier aufgezeichnet wird. Durch die Vermittlung über das Alphabet gelangen die Stereotypen in das Gedächtnis und bleiben haften. Abscheu vor Bettelei, Elend, Primitivität, Kriminalität und Heimatlosigkeit und zugleich Faszination von Freiheit, wilder Triebhaftigkeit, Ekstase und ungezügelter Sinnenfreude. Verachtung verknüpfte sich mit verborgenen Wünschen, die im bürgerlichen Leben nicht verwirklicht werden konnten. Mit der Lebenswirklichkeit der Sinti hatte dieses Bild nur wenig zu tun. Ebenso entsprach es nur zum Teil den Erfahrungen vieler Menschen, die mit Zigeunern zusammentrafen. Während Diskriminierung und Verfolgung überwiegend von Obrigkeiten ausgingen, begegnete die Landbevölkerung mehrheitlich den Sinti entgegenkommend. Man nutzte vor allem ihre beruflichen Fertigkeiten. Heiraten zwischen Sinti und Angehörigen ländlicher Unterschichten waren nicht selten. Auf dem Land spielte sich ein Muster ein, das mit dem Begriff vertraut und fremd zugleich sich charakterisieren lässt. Wenn es im Dorf allerdings zu Konflikten kam oder ein Diebstahl nicht aufgeklärt werden konnte, wurden die Fremden schnell zu Sündenböcken gemacht, auch um nicht die eigenen zu belasten. So setzten sich allmählich Vorurteile gegenüber den Zigeunern auch auf dem Land fest und wurden zu langwirkenden Stereotypen. Die stetige Vermittlung des Zigeunerbildes verfehlte auf Dauer ihre Wirkung nicht. Auch das Bild des geldgierigen, betrügerischen und sittenverderbenden Juden hatte sich über Jahrhunderte herausgebildet. Aufbauend auf den mittelalterlichen Legenden von Ritualmord und Hostienschändung gewannen im 19. Jahrhundert jene Stereotypen an Kraft. Man konnte sie beim Kampf um Wählerstimmen nutzen oder damit Juden als wirtschaftliche Konkurrenten ausschalten. Darüber hinaus wurde die jüdische Weltverschwörung, weil es überall in der Welt jüdische Bevölkerungsgruppen gab, zu einem gängigen Klischee. Nach der russischen Revolution von 1917 trat die Behauptung hinzu, mit der angestrebten kommunistischen Weltrevolution werde die jüdische Weltherrschaft angesteuert. So konnten die Juden für alle als negativ beurteilten Erscheinungen der modernen Zeit verantwortlich gemacht werden, für Industrialisierung, Urbanisierung und Kapitalismus ebenso wie für Sozialismus. Hier als Beispiele drei Darstellungen von Judenbildern. Links Wilhelm Busch, Plisch und Plum, 5. Kapitel von 1882, eine Zeit, in der schon heftig über Antisemitismus gestritten wurde. Brauche ich jetzt den Vers, glaube ich, nicht vorzulesen. Sie sehen das selbst. Hier eine lustige, gutmütige Schilderung, Karikatur des Juden. Man hat in der Literatur immer wieder gesagt, naja, Busch wollte den Antisemitismus ein bisschen verspotten, aber man hat auch doch gesehen, dass Busch selbst, wie Golemann gesagt hat, ein klein bisschen antisemitisch auch war. Dann daneben, der Schnorrer, der neu eingewanderte Staatsbürger, eine Postkarte gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Hier geht es darum, dass hier schon viele sogenannte Ostjuden auf der Flucht vor Pogromen oder vor dem Elend in Osteuropa nach Deutschland kamen. Wieder sieht man die Merkmale, die Nase, der Bart, das verschmutzte Lächeln, der Sack auf dem Rücken, der die Armut kennzeichnet. Aber eben, er wird hier schon doch als listig und bedrohlich in einer gewissen Weise dargestellt. Und dann ganz anders und ganz bedrohlich der ewige Jude, das Plakat zur Propagandaschau in Wien 1938. Hier ist das Bild vollends verzerrt zum raffgierigen, grausamen Juden, der über die kommunistische Revolution, Hammer und Sichel hier, als Symbol die Weltherrschaft erzielen will. Obwohl die Bilder vom Juden und vom Zigeuner deutliche Eigenheiten aufweisen, berühren sie sich doch vielfach. In mancher Hinsicht ist in ihnen Faszination und Anziehungskraft zu entdecken. Im Vordergrund steht allerdings das Bedrohliche durch das sinnlich verführerische Weib oder den Sittenverderber, durch den geldgierigen Betrüger und durch alles, was die Andersartigkeit gegenüber dem ehrlichen, tugendhaften Bürger ausmacht. Juden und Zigeuner waren, so können wir diese Bilder zusammenfassen, für viele Menschen die grundsätzlich anderen. Sie blieben letztlich fremd, selbst wenn sie im konkreten Zusammenleben durchaus vertraut waren. Mit dem Aufkommen rechtsradikaler, völkischer Parteien gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde das nun auch biologisch-rassistisch begründete Feindbild Jude zunehmend ein Instrument des politischen Kampfes. Das zeigte sich auch in Freiburg, wo die geschilderten Vorstellungen über Juden und Zigeuner wie andernorts eine lange Tradition hatten. Judenfeindliche Äußerungen in der Öffentlichkeit mehrten sich. Und nach einer vorübergehenden Stabilisierung der demokratischen Parteien wuchs gegen Ende der Weimarer Republik, nicht zuletzt aufgrund der Weltwirtschaftskrise und dem Versagen der etablierten Parteien, der Stimmenanteil der rechtsradikalen Gruppierungen vorab der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, der NSDAP. 1930 wurde sie nach Zentrum und SPD drittstärkste, 1931 zweitstärkste und im März 1933 stärkste Partei, ohne allerdings die absolute Mehrheit zu erreichen. Ein entscheidendes Element der nationalsozialistischen Wahlkämpfe war dabei die Schuldzuweisung an die Juden für die Niederlage im Ersten Weltkrieg, den demütigenden Versailler Vertrag und die wirtschaftlichen Notlagen. Immer wieder prangten die Klischees über Juden auf Propagandaplakaten oder wurden in Versammlungen ausgemalt. Trotzdem, bis 1933 konnte die jüdische Bevölkerung Freiburgs, 1,15% der Einwohnerschaft, davon ausgehen, dass sie im Großen und Ganzen integriert und anerkannt war. Sie pflegte mehrheitlich gute Beziehungen zu ihren Nachbarn, zu Bekannten und Geschäftspartnern, fühlte sich nicht bedroht und betrachtete die judenfeindlichen Äußerungen als Einzelerscheinungen und die antisemitischen Parteien als vorübergehend. Anders stellte sich die Situation der Zigeuner dar. Ihre Eigenschaften und Lebensgewohnheiten galten überwiegend als Erbgut und nicht veränderbar, ähnlich wie bei den Juden in der antisemitischen Propaganda. Seit Ende des 19. Jahrhunderts wurden die sogenannten Zigeuner systematisch erfasst, um das Zigeunerunwesen, die Zigeunerplage, immer wieder Begriffe, die auftauchten, zu bekämpfen. 1899 schuf die Polizeidirektion München einen Zigeuner-Nachrichtendienst, der sich reichsweit zu einer zentralen Melde- und Überwachungsstelle entwickelte. Baden war diesem System angeschlossen. Nach dem Ersten Weltkrieg richtete das Landeskriminalpolizeiamt Karlsruhe folgerichtig auch eine Zigeunerzentrale ein. Die Standesämter waren gehalten, ihr sämtliche Geburten, Eheschließungen und Todesfälle von, auch wieder der damalige Ausdruck, Zigeunern oder nach Zigeunerart umherziehenden Personen zu melden. Diese waren verpflichtet, eine Personenkarte mitzuführen, auf der auch Fingerabdrücke registriert waren. Und nach wie vor fand ein Austausch mit der Münchner Zentrale für das ganze Reich statt. In Freiburg gab es damals bereits eine Anzahl Sinti mit festen Wohnadressen, wie die Reinhards, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Vor allem hat es die Stadtverwaltung aber damals mit fahrenden Sinti zu tun, die häufig über die Wintermonate hier bleiben wollten. Sie benötigten während ihres vorübergehenden Aufenthaltes Stellplätze für ihre Wohnwagen. In der Regel verwies die Polizei sie auf einen Platz am Güterbahnhof oder in die Kiesgruben an der Hugstädter Straße. Offenbar wurde dies lange Zeit liberal gehandhabt, verhältnismäßig liberal. In einem Schreiben vom Dezember 1932 teilte allerdings der Oberbürgermeister der Polizeidirektion mit, die Kiesgrube könne weiterhin als vorübergehender Niederlassungsplatz bestimmt werden, aber, ich zitiere, der Stadtrat ist grundsätzlich der Auffassung, dass einem längeren Verweilen von Zigeunern am hiesigen Ort mit allen Mitteln entgegenzuwirken ist. 1935 entschied sich die Stadt schließlich, diese abzuschieben. Sollten sie nicht freiwillig abziehen, würden sie in Arbeitslager oder Heime eingewiesen. Im März 1936 verließen daraufhin die letzten Wohnwagen Freiburg in unbekannter Richtung, wie die Polizei meldete. Gegen Sinti wurde somit während der wirtschaftlichen und politischen Krise in der Endphase der Weimarer Republik wesentlich härter vorgegangen als gegen Juden. Die Zigeuner störten die Ordnung, man wollte sie loswerden. Daran konnte, wie wir gerade gesehen haben, die nationalsozialistische Politik ab 1933 anknüpfen. Bereits im März 1933 gab es eine Ländervereinbarung zur Bekämpfung der Zigeunerplage, immer Zitat, die die bisherige Gesetzgebung in den deutschen Ländern verallgemeinerte und in einigen Punkten noch verschärfte. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom Juli 1933 erlaubte die Zwangssterilisierung auch von Zigeunern. Das Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher vom November 1933, deren Einweisung in ein Konzentrationslager. Sie sehen, wie schnell das geht. Ebenso wurden Sinti wegen Gefahr für die öffentliche Ordnung oder als Bettler und Landstreicher verhaftet. Systematisch begannen nationalsozialistische Organe mit der Erfassung von asozialen und gemeinschaftsfremden oder gar Gemeinschaftsschädlingen, wie man sagte, zu denen nicht zuletzt die Zigeuner zählten. Das alles war sehr populär, wenn man die Quellen sich anschaut, weil es so schien, als würde damit die Ordnung in Deutschland wiederhergestellt. Von Anfang an verschärfte somit das nationalsozialistische Regime die Maßnahmen gegen die Zigeuner, obwohl diese mit rund 15.000 Personen lediglich 0,02% der Reichsbevölkerung ausmachten. Die Juden vergleichsweise 1% etwa. Und sie lebten weitgehend am Rande der Gesellschaft. Dennoch, das muss man eindeutig festhalten, stand im Zentrum der Rassenpolitik zunächst der Hauptfeind, der Jude. Jüdinnen und Juden waren mehrheitlich, trotz der weit verbreiteten abwertenden Stereotypen, in die Gesellschaft integriert, nahmen wichtige Stellungen in Politik, Wirtschaft und Verwaltung, Kultur ein und waren teilweise international vernetzt. Deshalb gingen die Nationalsozialisten noch schärfer als gegen Zigeuner Schlag auf Schlag gegen sie vor, ohne dass ich hier Einzelheiten aufführen möchte. Aber immerhin hier ein schlechtes Bild, aber man kann es doch erkennen, der Boykott jüdischer Läden in Laar hier am 1. April 1933. Aus Freiburg ist bisher kein solches Foto bekannt, also auch wenn Sie in die Ausstellung gehen, werden Sie keins zum 1. April 1933 in Freiburg sehen, während der Fall der Veronika Reinhardt auch in der Ausstellung zu sehen ist, dokumentiert ist. Aber es hat diesen Boykottversuch in Freiburg selbstverständlich auch gegeben, das ist eindeutig belegt. Das Berufsbeamtentum wurde von Juden ebenso gesäubert wie Vereine und Verbände, jüdische Professoren, Richter und Staatsanwälte, Künstler und Zeitungsredakteure mussten ihre Ämter verlassen, andere wurden in ihrer beruflichen Tätigkeit eingeschränkt. Innerhalb kürzester Zeit verloren Juden jeglichen Einfluss auf Politik und Meinungsbildung. Auch ihre wirtschaftliche Stellung wurde geschwächt. Um jedoch die Wirtschaftskrise nicht zu vertiefen, mussten hier anfangs noch einige Kompromisse eingegangen werden. Dann kam das Jahr 1935 und damit eine neue Phase für Juden wie für Sinti und Roma. Mit den sogenannten Rassengesetzen vom Herbst 1935 sollte die Zuführung artfremden Blutes, immer ein Zitat, zum deutschen Volkskörper ein für allemal unterbunden werden. Eheschließungen und sexuelle Beziehungen zwischen deutschblütigen und fremdrassischen oder rassisch minderwertigen Personen waren nun verboten und wurden als Rassenschande verfolgt. Im Zentrum standen dabei die Juden. Doch in den Ausführungsbestimmungen wurde präzisiert, wer sonst von Ehen mit Deutschblütigen ausgeschlossen war, ihre Zigeuner, Neger und ihre Bastarde. Und in einem juristischen Kommentar, den der spätere Staatssekretär im Bundeskanzleramt, Hans Globke, mitverfasste, hieß es, zitiere, artfremden Blutes sind in Europa regelmäßig nur Juden und Zigeuner. Hier wurden nun die jahrhundertealten Bilder von den Juden und den Zigeunern als den Fremden und anderen zusammengeführt, um sie rassistisch begründet aus der Gesellschaft auszuschließen. Allerdings blieb die Zigeunerpolitik der Nationalsozialisten immer noch durch Unsicherheit und Widersprüchlichkeit gekennzeichnet. Das lag daran, dass die Nazis die Zigeuner zwar als minderwertig betrachteten und sie verachteten, aber vielfach nicht davon überzeugt waren, Rassenfeinde vor sich zu haben. Waren diese nicht aufgrund ihrer Herkunft aus Indien eigentlich Arier? Die nationalsozialistischen Rassentheoretiker, wie der hier in Freiburg lehrende, später lehrende Günther, waren gar nicht glücklich über diesen Begriff Arier und sprachen lieber von der nordischen Rasse. In den juristischen Texten finden wir den Begriff deutschblütig, wie eben schon zitiert. Adolf Hitler jedoch hielt am Begriff des Ariers fest und Heinrich Himmler legte großen Wert auf die Einhaltung der Rassekriterien. Man musste sich also Sicherheit verschaffen, wie die Zigeuner rassisch zu beurteilen waren. Forschungen über Eugenik, also Erbgesundheitslehre und Rassenhygiene, bildeten seit Ende des 19. Jahrhunderts die Grundlage, um Zigeuner und Juden rassisch einzuordnen. Durch Hygiene, hier verstanden als bewusstes Fortpflanzungsverhalten, sollten minderwertigen und gemeinschaftsschädlichen Verhalten, immer Zitat, entgegengewirkt, dieses geradezu weggezüchtet werden. Zu den Anhängern dieser Lehren, die auf eine Auslese der Tüchtigsten zielten, gehörte um die Jahrhundertwende der Freiburger Professor für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Leiter der Universitätsfrauenklinik und Ehrenbürger der Stadt Alfred Hegger. Er wollte verhindern, dass sich körperlich und seelisch Kranke fortpflanzen könnten, ebenso wenig wie Neger, orientalische Völker oder Fabrikarbeiter mit ausschweifender Lebensweise. Derzeit, das wissen Sie alle, wird in Freiburg erörtert, ob die nach ihm benannte Straße umbenannt werden soll. Später trieb dann der Freiburger Anthropologieprofessor Eugen Fischer als Direktor eines Berliner Instituts die Überlegung, zitiere, zur Ausmerze von untüchtigen, minderbegabten, sozial unangepassten, nutzlosen oder schädlichen Individuen voran. Er genoss durch seine Forschungen zur rassischen Minderwertigkeit von Negern und zur Schädlichkeit von Rassenmischungen großes Ansehen unter den Anhängern der Rassenhygiene. 1939 legte er in der Freiburger Zeitung anschaulich dar, wie man sich die Rassenhygiene vorzustellen hatte. Ich zitiere, Volkstum und Kultur sind rassen- und erbbedingt. Das ist der eigentliche Kern der nationalsozialistischen Rassebewegung. Der Bauer wisse, dass er züchten muss. Und er wisse auch, dass diejenigen Tiere, die keine Rasse hätten und sich nicht für die Zucht eigneten, zum Schlechter müssten. Auf dieser Grundlage richtete 1936, 1937 die Regierung eine rassenhygienische und bevölkerungsbiologische Forschungsstelle am Reichsgesundheitsamt ein. Unter ihrem Leiter Dr. Robert Ritter beschäftigten sie sich in erster Linie mit den Sinti und Roma. Das war das große Forschungsthema in Deutschland, ab 38 auch in Österreich, daneben mit allen Gemeinschaftsfremden. Der Mitarbeiterkreis schwärmte in fliegenden Arbeitsgruppen aus, um unterstützt von der Kriminalpolizei möglichst alle Zigeuner zu erfassen. Hier ist eine Aufnahme von 1937 oder 38. Robert Ritter befragt, begleitet von einem Polizisten, eine Sintiza. Ich denke, ich muss das nicht kommentieren, die Körperhaltung der Beteiligten sprechen für sich. Die Arbeitsgruppen befragten die Zigeuner nach ihrer Abstammung, trugen ihr Aussehen, ihr Verhalten sowie ihre Lebensführung in eine Karteikarte ein und vermaßen ihren Körper. Hier ein Beispiel einer solchen Messkarte von Franz Reinhardt, nicht aus Freiburg, weiß auch nicht, ob er mit den anderen Reinhardts verwandt war, vom 2. August 1938. Kann das jetzt nicht im Detail alles vorlesen, auf die Zeit weg, aber Sie sehen, gemessen wurden die Form von Augenbrauen und Ohren, die Länge von Ohrläppchen, die Entfernung zwischen Ohr und Scheitel, die Form von Kinn, Hinterhaupt, Nasenrücken, Lidspalte, hier die Rückseite, und Sie sehen, dass jeweils immer noch Punkte dafür auch gegeben wurden. Das heißt, man bildete dann einen Index, um die Leute rassisch einordnen zu können in ganz präzisen Abstufungen. Also man muss das wirklich im Detail sich vor Augen führen. Es ist auch in dem Buch abgedruckt, was Frau Stein vorhin erwähnt hat. Und das Ganze ging nach diesen Kategorien vor sich, die Robert Ritter entwickelt hatte. Ganz ähnlich wie bei den Juden gab es diese Einstufung Z, der Vollzigeuner, ZM Plus, der Zigeunermischling mit vorwiegend zigeunerischem Blutsanteil, ZM, der Zigeunermischling mit gleichem zigeunerischen und deutschen Blutsanteil, ZM Minus, der Zigeunermischling mit vorwiegend deutschem Blutanteil und NZ, der Nicht-Zigeuner, der Deutschblütige. Einer der Mitarbeiter Ritters kam übrigens wiederum aus unserer Gegend, Adolf Würth. Er war in Bonndorf geboren worden, hatte das Freiburger Berthold-Gymnasium besucht und an der Freiburger Universität zu studieren begonnen. Dann promovierte er bei dem schon genannten Eugen Fischer und wechselte schließlich zur Rassenhygienischen Forschungsstelle, in deren Auftrag untersuchte er zahlreiche Sinti, darunter in Freiburg 1937 15 und 1938 13 Personen, in Herbolzheim 1938 9 Personen. Daran sehen Sie ungefähr auch die Größenordnungen, die hier in unserem Raum lebten. 1937 erklärte er in einem Vortrag, die rassenbiologische Zigeunerforschung ist die unbedingte Voraussetzung für eine endgültige Lösung der Zigeunerfrage. Hören Sie diesen Begriff der Endlösung, der taucht eben auch hier auf für die Zigeuner, nicht nur für die Juden. Die Lösung dient dem großen Ziel, das Blut des deutschen Volkes vor dem Eindringen fremdrassigen Erbgutes zu schützen und zu verhindern, dass die weit verbreitete Mischlingspopulation sich immer stärker vermehrt. Es gehe darum, diese zu verkleinern, ja, ganz zum Verschwinden zu bringen. Der Begriff des Zigeunermischlings war zentral für die Arbeit der Rassenhygienischen Forschungsstelle. Ritter kam zum Schluss, dass 90% der Sinti und Roma darunter fielen. Hauptsächlich seien sie, zitiere, Mischlinge mit dem deutschen kriminellen, asozialen Subproletariat und trügen minderwertiges Erbgut in sich. Damit war scheinbar wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Zigeuner tatsächlich artfremden Blutes und den Juden gleichzusetzen seien. Lediglich einige rassereine Zigeunerhäuptlinge, wie sich Himmler ausdrückte, sollten in einem Reservat in Österreich angesiedelt, man kann fast sagen ausgestellt werden. Mit Hilfe der Karteien der Forschungsstelle und darauf beruhende Kurzgutachten konnten die vollständige Erfassung, Verfolgung und schließliche Vernichtung der Zigeuner in Angriff genommen werden. Kurzer Ausblick, nach 1945 wurden diese Karteien im Übrigen weiterverwendet. Manchmal auch Steckbriefe für Fahndungen mit diesen Angaben versehen und dabei sogar die im Konzentrationslager eintätowierte Z-Nummer aufgenommen. Ermittlungsverfahren gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Forschungsstelle wurden hingegen sämtlich eingestellt. Im Gegenteil, sie machten noch Karriere. Ritter wurde Leiter der Fürsorgestelle für Nerven- und Gemütskranke sowie der Jugendpsychiatrie in Frankfurt am Main. Eine Mitarbeiterin dort Kriminalpsychologin, eine andere Professorin am Anthropologischen Institut der Universität Tübingen. Adolf Würth wurde Beamter beim Statistischen Landesamt Baden-Württemberg bis zu seiner Pensionierung. Nun, warum verwendete man so viel Aufwand und Aufmerksamkeit auf die kleine Bevölkerungsgruppe der Sinti und Roma, die doch eigentlich für die nationalsozialistische Herrschaft keine Gefahr darstellte? Dahinter stand das Ziel, alle unangepassten Menschen zu disziplinieren und eine rassereine, homogene Volksgemeinschaft zu schaffen. Vorbeugend konnte man asoziale und Gemeinschaftsschädlinge, zu denen Zigeuner aufgrund ihres angeblichen Erbgutes ja gehörten, bereits in Haft nehmen, wie ein Erlass von 1937 legitimierte. So schien es sogar möglich, eine Volksgemeinschaft ohne Verbrecher zu verwirklichen. Dann radikalisierte sich die Politik. 1938 stellte für Zigeuner wie für Juden eine Wende dar. In großem Maße fanden Verhaftungen von arbeitsscheuen und asozialen Zigeunern statt, die in Konzentrationslager eingeliefert wurden. Einen Teil nutzte man als Arbeitskräfte, andere sollten durch Sterilisierung von der weiteren Fortpflanzung abgehalten werden. Diese Methoden bevorzugten übrigens auch Ritter und sein Kreis in der rassenhygienischen Forschungsstelle. Sie wollten auf diese Weise die Zigeuner aussterben lassen. Aber es hinderte sie nicht daran, dann auch bei der Organisation von Deportationen aktiv Hilfe zu leisten. Eine Anzahl männlicher Zigeuner, bei denen die rassische Zuordnung noch nicht klar war oder die als rassisch wertvoll eingestuft worden war, wurde zur Wehrmacht eingezogen. Das zeigt noch einmal, wie unsicher sich die Nationalsozialisten bei ihren rassischen Kriterien waren. Im Dezember 1938 forderte Himmler in einem Runderlass zur Bekämpfung der Zigeunerplage, zitiere, die Regelung der Zigeunerfrage aus dem Wesen dieser Rasse heraus in Angriff zu nehmen. Damit waren die Sinti und Roma freigegeben, um die Einheit der deutschen Volksgemeinschaft zu wahren, wie es in den Ausführungsbestimmungen hieß. Zu diesem Zweck sollten alle Zigeuner und Zigeunermischlinge einen neuen, besonderen Ausweis mit Lichtbild erhalten. Arbeitsbücher waren, ähnlich wie bei den Juden, mit einem Z gekennzeichnet. Dann nach Kriegsbeginn 1939 auch Ausweise im eroberten Polen, ab 1941 dann überall. Also auch mit dem eingestempelten Z, wie bei den Juden mit dem eingestempelten J. Wie die jüdischen Jugendlichen mussten auch die Kinder der Sinti und Roma die normalen Schulen verlassen. Überhaupt sticht jetzt immer mehr die Parallele zum Vorgehen gegen die jüdische Bevölkerung ins Auge. Für diese, die jüdische Bevölkerung, waren die Ausweisung der polnischen Juden aus Deutschland im Oktober 1938 sowie dann die Brandstiftungen, Plünderungen, Morde und Verhaftungen am 9. und 10. November 1938 ein deutliches Zeichen der Wende. Den Jüdinnen und Juden wurde klar, dass sie keine Zukunft mehr in diesem Land hatten. Dieses Bild kennen Sie alle, ist auch in der Ausstellung zu sehen, am 10. November 1938 am Morgen durch Wolf Mittendorf heimlich aus dem Kollegengebäude heraus fotografiert. Noch stand für die Juden die Möglichkeit der Auswanderung offen, wenn sie ein Land fanden, das sie aufzunehmen bereit war, kaum möglich, schwierig, oder wenn sie die strengen Einwanderungsbestimmungen erfüllen konnten und über genügend finanzielle Mittel verfügten. Sinti und Roma hatten kaum derartige Möglichkeiten. Noch stärker wurde der Druck, als kurz nach Beginn des Zweiten Weltkrieges am 1. September 1939 der sogenannte Festsetzungserlass allen, die noch nicht in ein Lager eingeliefert worden waren, untersagte, ihren Wohn- und Aufenthaltsort zu verlassen. Gerade dort, wo sie waren, mussten sie bleiben. Bei Zuwiderhandlungen drohte die Überstellung in ein Konzentrationslager. Zugleich begann die Ausarbeitung von Plänen, die Zigeuner in Ghettos im eroberten Polen zusammenzufassen. 1940 und 1941 wurden dann zahlreiche Sinti und Roma dorthin transportiert. Hier ein solches Bild von der Deportation von Zigeunern 1941. Der Ort, wo das aufgenommen wurde, ist nicht bekannt. Es gibt wenig Bilder von dieser Aktion. Unter diesen Deportierten waren auch Freiburger Familien. Diese wurden im Mai 1940 verhaftet und in das Sammellager Hohenasberg hier in Württemberg transportiert. Und von dort kamen sie dann nach Polen. Eine Freiburger Sintiza flüchtete mit ihren drei erwachsenen Kindern, wurde im Herbst 1942 jedoch erneut verhaftet und in ein Lager bei Lublin deportiert, wo sie Schwerstarbeit im Straßenbau leisten musste. Das könnte das Lager Beuschütz gewesen sein. Hier eine heimliche Aufnahme eines Freiburger Wehrmachtssoldaten des Lagers Beuschütz südöstlich von Lublin und eine Gruppe von Sinti und Roma dort. Man weiß jetzt nicht, woher diese Gruppe kam, aber man kann sich das vorstellen, welche Bedingungen dort herrschten. Also hier im Vordergrund diese Sinti-Gruppe, im Hintergrund weitere verhaftete Gruppen, deportierte Gruppen. Das Lager war dort damals noch in einem ganz miserablen Zustand. Es bestand eigentlich noch gar nicht. Die waren auf dem freien Feld dort und die dorthin deportierten Sinti mussten das Lager erst aufbauen, eines der furchtbarsten Vernichtungslager. Insgesamt sind dort rund 600.000 Menschen umgebracht worden. Die erwähnte Familie aus Freiburg überlebte zwar die verschiedenen Lager, in denen sie dann inhaftiert war. Zwei Söhne starben aber 1945 an den Folgen von Sterilisierung und Lagerhaft. Über das Schicksal der übrigen Familienmitglieder ist nichts bekannt. Bei den Juden experimentierte man zunächst mit der Idee, sie nach Madagaskar auszusiedeln. Mit dem Höhepunkt der Deportation der badischen und saarpfälzischen Juden am 22. Oktober 1940 nach Gürs an den Pyrenäen, das als Zwischenstation gedacht war. Hier ein Foto aus Lörrach vom 22. Oktober 1940. Man sieht, vor aller Augen wurden die Jüdinnen und Juden abtransportiert. Man sieht, wie die Nachbarn sich das anschauen. Man sieht auch hier im Hintergrund noch Leute aus Lörrach. Man sieht auch die Polizei bzw. Gestapo. Aus Freiburg gibt es bisher nicht bekannte Bilder, keine Bilder dazu. Und so sah es dann in Gürs aus, hier ein heimlich aufgenommenes Foto. Eine alte Frau, die hier in diesem Morast herumwartet. Das wird immer wieder in den Berichten der Überlebenden oder in den Briefen, die wir haben, geschildert, diese unsäglichen Zustände. Bald wurde klar, dass sich die Madagaskar-Idee nicht verwirklichen ließ und damit trat die Alternative einer Verschleppung in die besetzten Gebiete Osteuropas in den Vordergrund. Mit zunehmender Kriegsdauer radikalisierte sich die Verfolgung der beiden artfremden Gruppen weiter. Vor allem nach dem Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 wurden immer mehr Mordbefehle erteilt. Zigeuner sind wie Juden zu behandeln, lautete dabei der Auftrag an das Oberkommando des Heeres 1941. Systematisch wurden in den besetzten Gebieten Angehörige beider Gruppen erfasst, zusammengetrieben und ermordet. Dabei kamen mehr Menschen um als in den Konzentrationslagern. Systematisch heißt nicht, dass es zu chaotischen Verhältnissen kam, sondern das heißt nur, man wollte sie erfassen. Das hat nicht immer ganz bürokratisch einwandfrei funktioniert natürlich, aber man kann, glaube ich, den Begriff systematisch schon verwenden. Die Gleichsetzung von Zigeunern und Juden drückt sich schlaglichtartig auf einer Tafel in Polen aus, auf der während des Zweiten Weltkrieges dieser Text zu lesen war. Und ich muss gestehen, solcher Satz trifft mich auch heute noch immer wieder zutiefst. Im Jargon der Nationalsozialisten war nun die Zeit der Endlösung gekommen. In der zweiten Hälfte des Jahres 1941 wurde die vollständige Ausrottung der jüdischen Bevölkerung Europas beschlossen und auf der sogenannten Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942 organisiert. Für die Juden aus Freiburg und Umgebung bedeutete das, dass sie zum größten Teil aus Gürs und den anderen Lagern in Frankreich in die Vernichtungslager in Osteuropa deportiert wurden. Diejenigen, die noch in Freiburg zurückgeblieben waren, kamen zwischen 1942 und Anfang 1945 auf Transport, wie man sagt. Am Schluss wollte das nationalsozialistische Regime auch die sogenannten Mischlinge und jüdischen Partner aus Mischehen noch ausmerzen. Nur das Kriegsende verhinderte die vollständige Erfassung. Ein Jahr nach der Wannsee-Konferenz am 15. Januar 1943 trafen sich Vertreter verschiedener Institutionen im Berliner Reichskriminalpolizeiamt, um den Befehl Himmlers, den ich am Anfang schon erwähnt habe, von Ende 1942 umzusetzen, nämlich die Deportation der, wie man sagte, Zigeuner-Mischlinge, Rom-Zigeuner. Das ist darunter verstanden die Nazis Roma, die aus Ungarn nach Deutschland zugewandert waren, und nicht deutschblütigen Angehörigen zigeunerischer Sippen balkanischer Herkunft. Obwohl die reinrassigen Vollzigeuner ausgenommen sein sollten, machten die Behörden und Polizeidienststellen in der Praxis kaum einen Unterschied. Man wollte einfach alle Zigeuner loswerden. Auch diejenigen, die in der Wehrmacht dienten, wurden nun entlassen und oft noch in Uniform in Auschwitz eingeliefert. Die Grenze zur systematischen Vernichtung, zum Völkermord, zum Poraimos, wie es in der Sprache der Sinti und Roma heißt, dem Verschlingen, war endgültig überschritten. Hier die Zufahrt zur Rampe im Konzentrationslager Auschwitz. Aus Freiburg wurden am 23. und 24. März 1943 neben der Familie Reinhardt weitere hier ansässige Sinti nach Auschwitz deportiert. Doch es traf auch Sinti und der Umgebung. In Herbolzheim war eine Familie Spindler heimatberechtigt. Ursprünglich Fahrende hatte sie sich Anfang der 1930er Jahre dort dauerhaft niedergelassen. Das passte dem Bürgermeister Friedrich Rupp nicht. Mehrfach stellte er Anträge auf Sterilisation der Spindlers und forderte 1942 deren Wegnahme, wie er sich ausdrückte. Mitarbeiter der Rassenhygienischen Forschungsstelle, vermutlich mit Wirth an der Spitze, hatten die Spindlers als Zigeunermischlinge für die weitere Verfolgung freigegeben. Als erster geriet der Sohn Friedrich in die Mühlen der Justiz, weil er auffällig geworden war. Ende 1942 wurde er zur Fürsorgeerziehung in ein Heim eingewiesen, kam jedoch bald darauf vor Gericht, weil er nach der Niederlage deutscher Truppen vor Stalingrad geäußert haben sollte: Heil, 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 der Hitler hängt am Seil. Lass ihn bammeln hin und her, wenn nur einmal Kommunismus wäre. Ein Psychiater urteilte über Friedrich Spindler, er habe eine Neigung zum Vagabundentum und zu moralischer Haltlosigkeit. Ganz in der Tradition des jahrhundertealten Zigeunerbildes fasste er zusammen, zitiere, seine ungünstige Charakterveranlagung und seine moralische Minderwertigkeit sind ihm angeboren, lassen sich nicht beeinflussen und lassen sich nicht ändern. Sein bisheriges Verhalten beweist dies in jeder Hinsicht. Es beweist, dass er unfähig ist, ein brauchbares Glied der menschlichen Gesellschaft zu sein. Trotzdem verurteilte ihn das Gericht erstaunlicherweise nur zu einer milden Strafe. Doch bald nach der Verbüßung wurde er im Mai 1944 in einem Sammeltransport nach Auschwitz-Birkenau überstellt und dort ermordet. Zu dieser Zeit befanden sich seine Familienangehörigen bereits in Auschwitz. Sie waren am 24. März 1943, also praktisch zur gleichen Zeit wie die Sinti in Freiburg, verhaftet und deportiert worden. Fast keiner überlebte das Lager. Bei ihrer Ankunft in Auschwitz-Birkenau wurden die Sinti und Roma nicht selektiert, um diesen Ausdruck zu gebrauchen, wie etwa die Juden, von denen die nicht arbeitsfähigen sofort ins Gas geschickt wurden, sondern zunächst in ein Familienlager, eben dem Zigeunerlager, zusammengefasst worden. Offenbar wusste man noch nicht genau, was man mit ihnen machen sollte. Vernichtung durch Arbeit und die katastrophalen Lebensverhältnisse im Lager, massenhafte Sterilisierung oder Vergasung. Auch wenn ihnen zunächst kleine Freiheiten blieben, wie die eigene Kleidung und teilweise auch ihre Musikinstrumente, war das Leben im Lager unerträglich. Insgesamt wurden hier etwa 23.000 Sinti und Roma im Laufe der Zeit untergebracht. Auf ihren Unterarmen wurden die Z-Nummern eintätowiert. Frauen und Männer mussten sich voreinander und vor den SS-Männern nackt ausziehen. Ihre Haare wurden abgeschnitten. Die hygienischen Zustände waren unzumutbar. Sie mussten Schwerstarbeit leisten. Seuchen und Krankheiten waren an der Tagesordnung. Kinder, aber auch Erwachsene wurden zu medizinischen Experimenten missbraucht. In der Nähe des Zigeunerlagers befanden sich die Gaskammern und Krematorien. Immer lag der süßliche Geruch verbrannten Fleisches in der Luft. Kinder spielten Judenverbrennen, wie wir aus einigen Berichten von Überlebenden wissen. Der Kampf ums Überleben führte auch untereinander zu rücksichtslosem Verhalten. Manche Sippen bekämpften sich unerbittlich, um zu überleben, um etwas mehr zu essen zu bekommen oder so. Hinzu kam brutale Gewalt seitens der Wachmannschaften, die häufig tödlich endete. Und vor allem waren die Zigeunerinnen Ziel von sexuellen Wünschen der SS-Männer. Wer sich nicht fügte, wurde misshandelt oder erschossen. Welche Handlungsspielräume verblieben den Sinti und Roma unter diesen Bedingungen? Während der Zeit der versuchten planmäßigen Erfassung gelang es ihnen noch manchmal unterzutauchen oder immer wieder an einen anderen Ort zu ziehen. Selbst nach dem Festsetzungserlass versuchten manche, trotz des Verbotes in ein anderes Gebiet zu ziehen, in der Hoffnung, dort werde vielleicht die Registrierung nicht so streng sein und man könne einigermaßen unbehelligt leben. Meistens wurden sie dann doch bei einer Razzia festgenommen. Hin und wieder kam es zu überraschenden Situationen. Einige Sinti, die mit deutschblütigen Partnern verheiratet waren, entgingen zunächst, ähnlich wie bei Ehen zwischen Juden und Ariern, der Deportation, mussten sich jedoch in der Freiburger Universitätsklinik sterilisieren lassen. Die Arbeitsfähigen unter ihnen wurden darüber hinaus zur Zwangsarbeit verpflichtet. Eine Sintiza war beispielsweise als Zwangsarbeiterin in Freiburg beschäftigt. Ihr Chef half ihr, dass die Gestapo-Kontrollen nicht zur Deportation führten. Und als ihre Sterilisierung vorbereitet wurde, verhinderte dies ihre Mutter. Sie offenbarte dem zuständigen Gestapo-Beamten aus Stuttgart, dass sie um seine Abstammung aus einer Sinti-Familie wisse und dies seinen Vorgesetzten melden werde, wenn er sie nicht in Ruhe lasse. Aber man muss klar sagen, das ist eine Ausnahmesituation gewesen. Wilhelm Spindler aus Freiburg wurde im Alter von 20 Jahren 1943 zwangssterilisiert. Als sie 1944 trotzdem die Verschleppung nach Auschwitz drohte, entschloss er sich zusammen mit seinem Bruder zur Flucht. Nachdem sie an der Schweizer Grenze abgefangen worden waren und wieder zurück mussten, tauchten sie in Österreich auf einem abgelegenen Bauernhof im Montafoner Tal unter. Zwei ihrer Schwestern und deren Kinder sowie weitere Familienangehörigen fielen der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik zum Opfer. Selbst im Zigeunerlager von Auschwitz-Birkenau gab es dann erstaunliche Handlungsspielräume. Das wäre aber ein Thema für sich, dafür bleibt im Augenblick keine Zeit. Ich kann es in der Diskussion erläutern, wenn Sie wollen. Letztlich überlebten nur wenige Sinti und Roma diese Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten. In Auschwitz-Birkenau kamen über 20.000 oder fast 90% der Inhaftierung durch Ermordung oder infolge der Lagerbedingungen um. Vermutlich im April 1944 fiel die Entscheidung, das Zigeunerlager zu liquidieren, wie man sagte. Ein erster Versuch scheiterte am 16. Mai 1944, weil die gewarnten Sinti und Roma sich derart entschlossen zur Gegenwehr stellten, dass sich die überraschten SS-Leute zurückzogen. Daraufhin wurden die arbeitsfähigen Sinti und Roma sowie die ehemaligen Wehrmachtssoldaten samt Angehörigen ausgesondert und in andere Konzentrationslager verteilt. Die zurückbleibenden Kinder, Frauen, alte Menschen waren nicht mehr zu wirksamen Widerstand fähig. In der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 wurden sie alle, fast 3000 Menschen, vergast. Und nach dem Zusammenbruch der nationalsozialistischen Herrschaft? Jüdinnen und Juden, die überlebt hatten, oder die Angehörigen von Ermordeten konnten Anträge auf Wiedergutmachung stellen, also Entschädigungsansprüche für die erlittene Inhaftierung, für Schaden an Leib und Leben, für den Verlust an Eigentum und Vermögen geltend machen. Das war häufig mit bürokratischen Schikanen verbunden, auch demütigend, da man oft den Nutznießern der sogenannten Arisierung begegnete. Ohnehin konnten die Verbrechen und das unermessliche Leid nicht wieder gut gemacht werden. Aber die Zahlungen linderten wenigstens ein wenig die materielle Not und bedeuteten eine Anerkennung des Unrechts, das sie hatten erfahren müssen. Andere verfolgten Gruppen, etwa Kommunisten, Homosexuelle, Zwangsarbeiter, Asoziale, hatten es noch schwerer, eine Entschädigung zu erhalten. Langwierige Verfahren zogen sich hin, manchmal ergebnislos, manchmal beschämend niedrigen Summen, die ausbezahlt wurden. Auch die Sinti und Roma wurden anfangs einer Wiedergutmachung nicht als würdig erachtet, wie ich zu Beginn des Vortrags schon ausgeführt habe. Sie galten nach wie vor als Asoziale und Kriminelle. Traditionelle Vorurteile mischten sich mit weiterwirkenden Nazi-Kategorien. Auf den Ämtern und Polizeidienststellen, die mit ihnen befasst waren, trafen die Sinti und Roma in vielen Fällen diejenigen Beamten wieder, die sie seinerzeit erfasst und untersucht oder sie zur Deportation zusammengetrieben hatten. Diese trugen das überlieferte rassistische Zigeunerbild ebenso weiter wie der Bundesgerichtshof 1956 mit einem skandalösen Urteil zur Entschädigungsfrage für Sinti und Roma, in dem all diese Vorurteile auftauchen. 1963 wurde dieses Urteil halbherzig korrigiert, doch erst im Februar 2016, in diesem Jahr, wurde es mit einer gemeinsamen Tagung von Bundesgerichtshof und Zentralrat Deutscher Sinti und Roma aufgearbeitet. Nur wenig früher setzte sich das Bundeskriminalamt mit seiner Vergangenheit auseinander. Die Täter blieben ohnehin, bis auf wenige Ausnahmen, straflos. Wie stark die traditionellen Vorurteile nachwirkten, zeigt sich bis heute. In Freiburg tat die Stadtverwaltung bis 1963 alles, um Zigeuner von der Stadt fernzuhalten oder ihnen bestenfalls lediglich einen kurzfristigen Aufenthalt zu gestatten und auch das nur auf abgelegenen und eher abstoßenden Plätzen. Erst das mutige Verhalten Franz Flams, den muss ich doch hier nennen, damals Leiter des städtischen Sozial- und Jugendamtes, bedeutete den Durchbruch, den Sinti und Roma menschenwürdigen Wohnraum anzubieten. Daraus hat sich das Freiburger Modell entwickelt, das Experiment einer Sinti-Siedlung mit intensiven Bemühungen um Integration. Obwohl vielfach gelobt, ist es keine reine Erfolgsgeschichte. Nach wie vor gibt es Trennwände zwischen dem sogenannten Zigeunerviertel und denen, die draußen sind, gibt es Diskriminierung, gibt es Vorurteile. In der deutschen Gesellschaft sind sie insgesamt stark zu spüren. Etwa 5000 Sinti und Roma aus dem deutschsprachigen Raum hatten das Dritte Reich überlebt. Heute leben einschließlich der Zuwanderungen etwa 70.000 in Deutschland. Fast alle sind dauerhaft sesshaft. Selbstbewusst haben sie Organisationen gegründet, die ihre Interessen vertreten. Sie sind als nationale Minderheit anerkannt und bemühen sich, ihre eigene Kultur mit der Integration in die Gesamtgesellschaft zu verbinden. Doch nach wie vor behaupten viele Menschen in Deutschland, laut Umfragen zwischen 30% und 40%, Zigeuner seien faul, kriminell, das Nomadenvolk wolle mit seinem Wandertrieb nicht sesshaft werden, und in der Nachbarschaft möchte man sie schon gar nicht sehen. Auch die Judenbilder wirken immer noch fort, wenngleich in geringerem Maße, obwohl hier die historische und juristische Aufarbeitung seit den 1960er Jahren intensiver verlief. Der Kreis der Menschen in Deutschland, die judenfeindliche Vorurteile und Haltungen vertreten oder dafür anfällig sind, liegt nach Umfragen zwischen 15% und 30%, also auch nicht eben niedrig. Offiziell ist der Antisemitismus in Deutschland entschieden geächtet und ebenso werden von den verantwortlichen Politikern die Vorurteile gegen Sinti und Roma zurückgewiesen. Doch diese Ächtung argumentiert in der Regel moralisch, ist zu einem Ritual, vielfach zu einem Ritual erstarrt. Man gedenkt der Verbrechen während der nationalsozialistischen Herrschaft, sieht daraus aber kaum Folgerungen für die Gegenwart. Veronika Reinhardt müsste heute noch gegen die traditionellen Vorurteile ankämpfen. Eine Erinnerung, die das Geschehene präzise aufgearbeitet vergegenwärtigt und damit konkret auf unser Denken und Handeln heute einwirkt, ist in der Öffentlichkeit und in einem breiten Maße weitgehend ausgeblieben. Hier ist noch viel nachzuholen.